Für den heutigen Sonntag ist ein Predigttext vorgeschlagen, ausnahmsweise ein Psalm. Das gibt die Ordnung der evangelischen Kirche so vor, an die man sich halten kann oder auch nicht. Heute halten wir uns mal wieder dran. Das ist ein Psalm, das ist jetzt seit einigen Jahren so, dass ein Psalm auch mal vorkommt. Und weil es eben ein Psalm ist und ein Gebet, lade ich dazu ein, dass wir diesen Psalm als Predigttext gemeinsam sprechen. Und weil es etwas feierlicher ist, lade ich euch auch dazu ein, sich zu erheben und diesen Psalm 24 gemeinsam zu beten. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heiles. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth, er ist der König der Ehre. Liebe Gemeinde, endlich Feierabend. Die Türe hinter sich zumachen, Tasche in die Ecke, Einkäufe irgendwo ablegen und ab unter die Dusche. Aber da klingelt es an der Tür. Draußen steht schon wieder der Vermieter. Es ist das dritte Mal in dieser Woche. Mit verlegenem Lächeln und einem neuen Kaufinteressenten für die Wohnung, in der man sich gerade befindet. Frage aller Fragen: Muss man ihn hineinlassen und den anderen auch? Bitte? Ah, da spricht einer vielleicht aus Erfahrung. Also, und übrigens, das ist kein persönliches Beispiel. Uns geht's gut in der Mietwohnung. Wir verstehen uns super mit dem Vermieter. Weiß nicht, vielleicht gucken Sie auch mal zu gerade. Zunächst einmal antwortet die Antwort so: Do not enter. Oder auch etwas salopp ausgedrückt: Du kommst hier nicht rein. Es gibt in Deutschland ein umfangreiches Hausrecht. Wer nicht willkommen ist, der kann ganz locker abgewimmelt werden. Also das Strafgesetzbuch sieht beim Thema Hausfriedensbruch bis zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr vor oder auch Geldstrafe. Das gilt übrigens für Mietwohnungen und aber auch sogar für Ferienapartments, Hotelzimmer und Achtung sogar Wohnwagen. So, gut, dass man das jetzt auch weiß. Also das Hausrecht, das kann in der Wohnung grundsätzlich gegenüber jedem, auch gegenüber dem Haus- und Wohnungseigentümer geltend gemacht werden. Er kann jedem den Zutritt verweigern. Allerdings, es gibt Ausnahmen. Es gibt das Hausrecht, es gibt aber auch Zutrittsrechte. Ich darf. Allerdings, wir haben gerade richtig gehört, Ankündigung vorher und dann aber auch einmal im Jahr darf der Vermieter, der Eigentümer einfach mal sagen, ich gucke mir das Ganze mal an. So, wir haben es bis jetzt noch gar nicht erlebt, also wir sind schon 4 Jahre Mieter, wir haben es Gott sei Dank noch gar nicht erlebt. Ich habe diese Gedanken so gehabt, diese Gedankenspiele, als ich diesen Psalm gelesen habe, wo Gott sagt, es gehört alles ihm. Alles auf der Erde, alles, was er so kreucht und fleucht, was Menschen sich so aufbauen, ist alles seins. Es gehört alles ihm. Und dass es dann trotzdem heißt, am Ende von dem Psalm, Sperrangel weit auf. Wie ist so dieses Gefühl im Advent, dass wir das feiern, dass Gott durch Jesus in unsere Welt kommt und wir uns dann aber vor Augen halten, er kommt dann in sein Eigentum. Deswegen habe ich die Predigt mal so überschrieben, wenn Gott an seiner eigenen Haustür klingelt. Wie ist das eigentlich so? Vom Feeling so. Also noch einmal, endlich Feierabend und die Tür hinter sich zumachen, Tasche in die Ecke, Einkäufe irgendwo ablegen und ab unter die Dusche. Aber da klingelt es an der Tür und draußen steht Gott. Wie stellst du dir diese Szene gerade vor? Was hast du da vor dem geistigen Auge? Ich glaube, das kann ganz unterschiedlich sein, oder? Vielleicht so. Hallo, mein Name ist Gott, das alles übrigens hier gehört mir. Darf ich vielleicht reinkommen? So in dieser Tonlage. Gott wie so ein Eigentümer, der mir so sein Zutrittsrecht vor die Nase hält. Ich habe mich auch angekündigt, guck mal in die Bibel rein, da wird mein Kommen schon lange, Jahrhunderte vorher angekündigt. Ich habe Zutrittsrechte, es gehört alles mir. Darf ich vielleicht mal reinkommen? Vielleicht so? Georg hat es, ich habe mal genau darauf geachtet, wie Georgs Worte formuliert worden sind. Wir sollen ihn reinlassen. Es ist richtig. Ein Eigentümer, ist klar, wenn er sich ankündigt, muss ich es machen. Da liegt aber auch sowas drin, oder? Naja, man sollte schon, aber jetzt eigentlich will ich gerade Feierabend machen. Gott, er schiebt dann gleich die Begründung hinterher. Er hat das selbst alles gemacht. Er hat das geschaffen. Er sagt hier, denn er hat ihn, Gott hat den Erdkreis über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wenn Gott zu uns kommt, wenn Gott zu dir kommt, dann kommt er nicht an einen Ort, der für ihn irgendwie fremd und unbekannt ist. Er hat vor Urzeiten die Erde geschaffen, er hat sie bis heute erhalten. Wenn wir über Gottes Kommen reden, dann hat das immer eine Vorgeschichte in dieser Welt, in meinem Leben. Die Erde, auf die Gott kommt, das ist kein unbeschriebenes Blatt. Mein Leben selbst, dein Leben selbst ist kein unbeschriebenes Blatt. Gott stand am Anfang deiner Existenz, noch bevor du auf die Welt gekommen bist. Und er wird das letzte Wort in deinem Leben behalten. Er hat dich geschaffen, so wie er die Erde geschaffen hat. Die Erde gehört ihm. Du gehörst ihm. Wie geht's dir mit dieser Vorstellung, dass dir alles nur anvertraut ist? Uns allen. Ich habe ein Gebet gefunden von ihm hier, von Jörg Zink, einer der bekanntesten schwäbischen Theologen im letzten Jahrhundert. Manche schwäbische Pietisten haben sich ein Leben lang über ihn aufgeregt, wegen seinen flachen und oberflächlichen Worten zum Sonntag. Aber gut, er gehört trotzdem zu uns. Und er hat mal über dieses Thema nachgedacht und hat diese Worte, dieses Gebet hier formuliert. Vielleicht sind das auch Worte, wo du dich mit einklinken kannst. Alles, mein Gott, kommt von dir. Licht und Finsternis, Glück und Leid. Ich danke dir, dass ich das weiß. Nichts geschieht von selbst. Dass es Tag wird, danke ich dir, und dass es Nacht wird und der Tag sein Ende findet. Ein paar kurze Jahre scheint mir die Sonne. Ein paar Sommer lang ist für mich Tag auf dieser Erde. Für diese Spanne Zeit danke ich dir. Alles, was ich erlebe, ist dein Geschenk. Alle Liebe, die ich gebe oder empfange, jeder Handgriff, der gelingt, jeder Gedanke, den ich verstehe. Was ich bin und habe, ist dein Wunder. In allem sehe ich deine Absicht. Ich danke dir mit ganzem Herzen. Das ist mal so ein erster Gedanke. Wenn Gott an deiner Haustür klingelt, dann klingelt er an seiner eigenen Haustür. Eine zweite Szene. Vielleicht stellst du dir diesen Moment vor der Tür auch so vor. Es klingelt. Hallo, hier ist Gott, der Eigentümer. Ich darf ja einmal im Jahr ohne besonderen Anlass Ihre Wohnung besichtigen und die Räume begutachten. Ich sehe hier schon im Vorhof, da sieht es ja schon aus wie Hempels unterm Sofa. Darf ich vielleicht mal reingehen und die Räume begutachten? Übrigens, wer dann irgendwann auszieht, da gibt es ein Übergabeprotokoll. Ja, vorher, nachher. Das sollte in etwa stimmen. Ist das vielleicht so eine Szene, die du dir vorstellst? Es ist ja schon eine ziemliche Ansage, was David hier formuliert, was er betet. Wer diesem König unter die Augen treten darf, wer unschuldige Hände hat, wer reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug, wer nicht falsche Eide schwört, der wird den Segen des vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heiles. Freude im Advent. Aber hey, ist es nicht so? Ist es nicht so? Sollte es nicht so sein? Man kann ja mal fragen, leben wir nicht in einer Zeit, in der Sünde viel zu wenig betont wird? Ist das nicht so? Gäbe es nicht Sonntag für Sonntag in den Predigten oder was wir sonst machen, gäbe es nicht tausend gute Gründe, alles Mögliche anzuprangern. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in diese Richtung. Aber ich stelle uns auch eine andere Frage. So diese Furcht, diese Angst vor der Sünde, die ist ja irgendwie allgegenwärtig, oder? Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet. Ist es nicht so? Jeder Fehltritt, jeder blöde Gedanke. Wenn meine Augen spazieren gehen, ein Objekt der Begierde ausmachen, also entweder ein Gegenstand oder einen anderen Menschen oder was auch immer. Bergpredigt. Wenn mich dein rechtes Auge verführt, reiß es aus. Wir haben ja so viel Angst vor der Sünde, oder? Und noch eine Frage. Habt ihr das Gefühl, dass durch die Angst, die wir haben, die Sünde unter uns abgenommen hat? Nimmt sie ab, weil wir so viel Angst vor ihr haben? Ich persönlich, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, sie hat nicht abgenommen. Und dann trotzdem aber die Frage, was ist denn, wenn ich keine unschuldigen Hände habe? und kein reines Herz? Was ist denn, wenn ich immer wieder zu Lug und Trug im Leben neige? Wenn in meinem Umfeld falsche Tatsachen von mir behauptet werden? Was ist dann? Was ist dann mit dem schönen Advent? Zunächst mal fällt ja auf, als David auf dieses Thema kommt, da bleibt er komischerweise nicht stehen, ja? Sondern seine Konsequenz ist ganz seltsam: Mache die Tore weit. Mach die Tore weit. Und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Ehrlich? Wie kann das sein, dass David die Türen für Gott dennoch so sperrangelweit öffnet, nachdem er die Latte also wirklich so hoch gelegt hat? Wie will man da seine Türen öffnen? Aber vielleicht gibt es ja noch eine dritte Szene, die du dir vorstellen kannst. Eine dritte Haustürszene. Stell dir doch mal vor, es würde so sein. Es klingelt und du weißt, wer kommt. Du rennst runter und du machst die Tür auf und Gott steht vor der Tür und er muss sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Du erkennst ihn sofort. Und du sagst: Hey, wie schön, dich zu sehen. Komm rein. Bei mir ist gerade das totale Chaos. Bei mir geht alles drunter und drüber. Aber komm trotzdem rein. Komm schnell rein. Und was sagt Gott? Und er sagt dann: Alles gut. Alles gut. Hauptsache, wir haben eine gute Zeit zusammen. Und ich helfe dir auch beim Aufräumen. Könnte das eine Szene sein? Lauter Freude? Oder ist das mehr so der Wunsch der Vater des Gedankens? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, höchstens in Luftschlössern. Ein Psalm zuvor, in Psalm 23, also beide Psalme hat David geschrieben, unseren Psalm und auch den davor. Und wie schließt er den vorigen Psalm 23 ab? Mit welchen Worten? Wie lauten die letzten Worte in Psalm 23? Danke. Ich bleibe mit meinem Leben im Haus des Herrn. Immer da. Es ist sein Eigentum und bei David wissen wir, ich weiß nicht, wann er den Psalm geschrieben hat, aber David, der hatte was auf dem Kerbholz. Ein bisschen viel. Und er betet: Eines weiß ich, eines. Ich bleibe im Haus des Herrn, immer da. Wie kommt er dazu? Wie kommt er dazu, die Gewissheit zu haben, ich bleibe? Was auch immer. Ich möchte das an einem Gleichnis deutlich machen. Es ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und der hat auch einen Bruder gehabt, das war der ältere Sohn. Der wollte ja immer so ein ordentliches Leben führen. Liebe und Anerkennung seines Vaters verdienen. Wie oft war der auf dem Acker? Ich glaube, der war mehr auf dem Acker wie daheim. Wie oft hat er gearbeitet bis spät? Aber es hat sich nie das Gefühl eingestellt, ganz zu Hause zu sein bei seinem Vater. Er hat es nie gewagt, auch mal ungefragt an den Kühlschrank zu gehen. Wahrscheinlich war immer pünktlich Essenszeiten, dann hat er gegessen und aufgehört zu essen. Und irgendwann, als dann sein verlorener Sohn umkehrt und dann ist Partystimmung im Haus und dann schwillt ihm der Kamm. Und dann packt er endlich mal alles aus. Und dann sagt er: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Und dann spricht der Vater zu ihm, Gott selbst, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und Achtung, alles, was mein ist, das ist dein. Alles, was mein ist, das ist dein. Warum ist das so? Der Bock, von dem der ältere Sohn redet, das ist seins. Das gemästete Kalb, von dem er spricht, das ist die ganze Zeit schon seins. Er hätte ständig Partys feiern können, im positiven Sinne. Ich weiß nicht, warum das bei uns, schließe mich da auch mit ein, warum das bei uns so schwer ankommt, so schwer. Alles, was mein ist, das ist dein. Warum können wir bleiben im Hause des Herrn? Es gibt nur einen Unterschied in unserem Leben und zu diesem Gleichnis da vom verlorenen Sohn. Da gab es Knechte und da gab es Kinder. Das waren die beiden Söhne. Der einzige Grund, warum wir, der ältere Sohn, der jüngere, ungefragt an den Kühlschrank gehen können, große Feiern machen können. Der einzige Grund, warum wir im tiefsten wissen, alles, was Gott gehört, das gehört mir. Das kann kein Knecht sagen, das sagt Kind. Das sagt ein Kind. Das sagt nur ein Kind. Und ich glaube, wenn du diese Szene nochmal vorstellst, es klingelt, dann kommt Vater nach Hause und das Kind macht die Tür auf. Und wir halten uns einfach mal vor Augen, es ist der beste Vater, den man sich in dieser Welt vorstellen kann. Vaterbilder sind unterschiedlich in dieser Welt, leider. Aber stellen wir uns jetzt mal einfach den optimalen Vater vor und ein Kind freut sich. Wir können bleiben im Hause des Herrn, weil er uns Kinder nennt, nicht Knechte. Das Leben, das der Vater Gott für uns, für seine Kinder sich vorgestellt und geplant hat, ist nicht, ich habe gesündigt, deshalb bin ich jetzt nur noch ein Knecht und verdiene mir meine Existenz ein Leben lang. Und es ist auch nicht so, ich habe mein Leben lang geschuftet im Reich Gottes, so viel geopfert, so viel gedient, alles eingehalten, was mir vorgelegt worden ist, wie ein Sklave und mir nichts gegönnt. Nein, wenn es klingelt, dann ist Freude. Dann kommt Gott in sein Eigentum, ja. Hey, aber hey, alles, was mein ist, das ist dein. Lass uns zusammen feiern, lass uns zusammen leben. Lass uns zusammen das genießen, was er uns gibt, täglich schenkt. Und lass uns gemeinsam aufräumen, was nicht so ganz stimmig ist, was ausbessern. Vielleicht sind das auch nur Schönheitsreparaturen wie im Mietrecht. Die sind übrigens unzulässig, glaube ich, habe ich mal gehört. Egal. Aber wenn es dann klingelt, komm, wir machen ein bisschen Ordnung. Ich helfe dir. Wenn Gott an seiner eigenen Haustür klingelt, dann nennt er die, die ihm die Tore öffnen, Kinder. Dann kommt er in sein Eigentum, aber in Wahrheit, er kommt zu seiner eigenen Familie. Alles, was sein ist, das ist dein. Dann ist keine Angst im Anzug, denn er möchte uns helfen, wenn etwas aufgeräumt werden muss. Wenn wir diesem Eigentümer im Advent die Tür öffnen, dann ist die Freude groß. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, jedes Jahr feiern wir Advent und jedes Jahr ertappen wir uns dabei, dass wir vieles vorbereiten, aber vielleicht nicht immer uns selbst vorbereiten. Wir bitten dich, bereite uns vor für dein Kommen. Lass uns bedenken, was das Wort Advent meint. Du bist auf dem Weg zu uns, willst ankommen mit deiner Liebe, deiner Hilfe, deinem Frieden. Wir bitten dich, komme du zu uns. Lass unsere Vorbereitungen gelingen, das Binden eines Kranzes der Hoffnung, der inneren Erneuerung, die Geschenke für unsere Lieben, die aufmerksamen Grüße an unsere Nachbarn und Kollegen. Wir bitten dich für die Familien, dass sie Adventsmomente mit dir erleben, miteinander feiern können. Tritt du aus der Unsichtbarkeit heraus. Hilf, dass es nicht nur ein Gedanke ist, eine Botschaft ist, die im Nichts verhallt, sondern dass wir es spüren, schmecken, hören, erfahren und begreifen können, dass du zu uns kommst und jede Finsternis und Dunkelheit erhellen willst. Du bist der Heiland, du bist Retter. Wir bitten dich für deine Gemeinde, dass sie dein Kommen mit Freude erwartet. Wir wollen dich auch bitten für unsere Heiligabend-Gottesdienste im Schuppen. Hilf du, dass wir mit allem, was wir feiern, mit der Botschaft, mit Anspielen, mit Liedern, mit all den Mühen im Vorfeld und bei der Durchführung, dass du es schenkst, dass dadurch ein Licht angezündet wird in der Stadt, dass du es hell machst, nicht nur optisch, sondern auch auf geheimnisvolle Weise in den Herzen der Menschen. Schenk du Veränderung und einen Aufbruch hin zu dir in unserer Stadt. Wir bitten dich auch heute wieder für dein auserwähltes Volk. Erbarme du dich. Schenk, dass du auch dort mit deinem Licht gegenwärtig bist. Hilf du in all der großen Krise, in den Blutvergießen. Sende du, komm du hinein mit deiner Hoffnung, mit deinem Geist. Danke, dass du selbst über dieses Leben hinaus der Kommende bist. Segne uns in dieser Zeit, hilf uns allen zu einem erfüllten Christfest. Wir beten weiter in der Stille, miteinander und füreinander. Wir beten weiter mit den Worten Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun lasst uns gehen in diesen ersten Advent unter Gottes guten Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.